بسم الله الرحمن الرحيم النام الله سأل بعض الصبح هاتجن الله زين هايل من هاتش كايد من قفيت محمد صلى الله عليه وسلم إيش بتسويك ده سكان قبيت أوف الله إيش بتسويك ده محمد الله زينا إنزين جزنت إس بتنا الله سبحانه وتعالى ده سيد زيتون سأنا زين سلاشين زيتون مف بتنا الله سبحانه وتعالى ده سيد زون إن عندي زين عم بيجين تم عندي ده زين زيتون فجيبت من الله سبحانه وتعالى uns und Rang stufen erhöhen durch das Wissen das wir uns aneignen durch das was wir lernen und lehren Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns im Paradies versammeln, genauso wie er uns hier in dieser Moschee versammelt hat. Denn er ist derjenige, der jetzt umstanden ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, nach einer längeren Pause über die Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam erinnere ich kurz daran, was in den letzten, in der letzten Phase, bevor wir hier einsteigen, geschehen ist. Denn heute werden wir inshallah uns die Befreiung bzw. Eroberung von Mekka näher betrachten. Und zuvor, liebe Geschwister, war erst einmal der Friedensvertrag von Hudaybiyah, der 10-jährige Friedensvertrag von Hudaybiyah. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Möglichkeit gehabt, sich mit den anderen Stämmen zu beschäftigen, außer Quraysh. Und deswegen hat er in dieser Zeit die Briefe geschrieben an die verschiedenen Herrscher der damaligen Welt. Und danach gab es, in dieser Zeit gab es auch ein paar kleinere Auseinandersetzungen mit beduinischen Stämmen. Und danach gab es die Umrah al-Qadha, das heißt die Umrah, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nachgeholt hatte, nachdem er zur Zeit, an dem man den Friedensvertrag von Hudaybiyah abgeschlossen hat, ihm diese Umrah verwehrt worden war. Danach hat die Schlacht von Mu'tah stattgefunden und danach die Schlacht Dhat al-Salasil, die gegen den Stamm Quba'a war, beziehungsweise war es ein Angriff, vor dem sie dann geflohen sind. Und jetzt, liebe Geschwister, hat sich etwas Entscheidendes ereignet, denn zwischen den Muslimen und den Quraysh gab es diesen Vertrag, den Friedensvertrag, und dieser Friedensvertrag beinhaltete unter anderem, dass logischerweise, wenn es Frieden zwischen zwei Völkern gibt, dann muss es auch Frieden geben zwischen den jeweiligen Verbündeten dieser beiden Völker. Und das ist, was die Quraysh nicht eingehalten haben. Einer der Verbündete des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam waren die Khuza'a. Und einer der Verbündeten der Leute von Quraysh waren die Banu Bakr. Und was ist geschehen? Die Banu Bakr haben die Khuza'a angegriffen. Das wäre noch nicht das Problem, aber die Quraysh haben dann die Banu Bakr unterstützt, und da sie unterstützt haben, ist das ein klarer Bruch des Vertrages gewesen. Und nachdem die Banu Bakr die Khuza'a angegriffen haben, haben die Khuza'a selbstverständlich bei ihren Verbündeten, nämlich den Muslimen, um Hilfe gefleht. Und deswegen hat Amr ibn Salim, derjenige aus Khuza'a, einer der aus Khuza'a war, ist nach Medina gegangen und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Prophetenmoschee angetroffen, während er mit seinen Freunden dort saß, und hat ihn um Hilfe gegen die Banu Bakr gebeten. Und er hat das nicht auf die normale Art gemacht, sondern er hat sich vor ihm aufgestellt und ungefähr 10 Verse aufgesagt. Das heißt, er hat sozusagen seine Bitte in Poesieform gefasst und hat ihm diese Bitte vorgetragen. Und dieses Gedicht hat Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, in seinem Buch Al-Bidaya und Al-Nihaya im 6. Band, Seite 509, in der Hajar-Ausgabe erwähnt. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gedicht hörte und verstanden hatte, was sie von ihm wollen, sagte er: Nusirta ya Amr ibn Salim. Das heißt, O Amr ibn Salim, wir werden dich unterstützen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht gleich, wie es in manchen Überlieferungen heißt, er hat nicht gleich die Quraysh sozusagen angegriffen oder hat nicht gleich diesen Friedensvertrag gebrochen. Ist davon nicht gebrochen, sondern natürlich die Quraysh haben den gebrochen, sondern hat nicht gleich das als Vertragsbruch gelten lassen, sondern er hat den Quraysh erstmal noch einmal die Möglichkeit gegeben, zu wählen zwischen drei Dingen. Erstens, sie durften wählen zwischen der Entschädigungszahlung, dem Blutgeld, das sie nämlich angerichtet haben. Denn von den Khusa'a wurden einige Leute getötet. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Quraysh gesagt, wenn ihr möchtet, bezahlt ihr die Blutgelder derjenigen, die gefallen sind von Khusa'a, und dann ist die Sache sozusagen wieder gebügelt, ausgebügelt. Denn und die zweite Möglichkeit ist, dass die Quraysh sich lossagen von ihren Verbündeten, den Banu Bakr. Das heißt also, sie sagen sich von ihnen los, und das würde bedeuten, dass die Muslime sie angreifen dürfen und sich bei ihnen rächen dürfen, ohne dass Quraysh sich einmischt. Das wäre auch ein akzeptables Argument, denn Quraysh kann ja sagen, was können wir dafür, dass andere euch angegriffen haben. Und die dritte Wahl war der Kampf. Und die Quraysh haben sich zunächst für den Kampf entschieden. Und hiernach haben sie es bereut und haben Abu Sufyan ibn Harb, der Führer von Makkah, nach Medina geschickt, um diesen Friedensvertrag wieder zu erneuern. Aber er hat es nicht geschafft, diesen Friedensvertrag zu erneuern. Und daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam die Armee vorbereitet. Aber er hat es diesmal auf eine Art und Weise gemacht, sodass keiner wissen konnte oder ahnen konnte, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam wirklich vorhat. Denn er wollte diesen Feldzug insgeheim machen, sodass die Quraysh sich nicht auf diesen Tag vorbereiten können. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nur allgemein aufgerufen zum Kampf, und er hat die Stämme, die um Medina herum waren, Aslam, Rifar, Musaynah, Juhaynah, Ashja' und Sulaym, alle hat er aufgerufen. Und manche von ihnen haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina angetroffen, und andere sind dann von Medina aus mit ihm losgezogen, und andere haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg nach Mekka getroffen. Die Anzahl, die sich dann insgesamt angesammelt hat, war eine Zahl von ungefähr 10.000 Soldaten. Von ungefähr 10.000 Soldaten, wie eben Sa'd berichtet, allerdings ohne Isnad, aber das ist eine bekannte Angelegenheit, und manche sagen mehr und manche sagen weniger. Und wie es auch heißt, liebe Geschwister, sind alle Muslime, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgerufen hat, sie alle sind allesamt hinausgezogen, und keiner von ihnen ist zurückgeblieben. Alle Muhajirun, alle Ansar, kein einziger von ihnen hat sich geweigert, und keiner einziger von ihnen ist zurückgeblieben. Und das weist natürlich auf eine unglaublich große Stärke, nicht nur militärische Stärke, sondern auch religiöse Stärke hin, denn in Schlachten zuvor ist es passiert, dass der eine oder andere zurückgeblieben ist, aber hier waren die Herzen alle vereinigt, das heißt auch der Iman war offensichtlich stärker insgesamt betrachtet als vorher. Und die Leute aus den beiden Stämmen Musayna und Sulaym, sie selbst von beiden Stämmen jeweils kamen 1000 verschiedene Männer, und manche sagen, von Sulaym waren es 700. Und wenn man das vergleicht mit Al-Hudaybiyah ein paar Jahre zuvor, dann ist das ein erheblicher Aufstieg, was die Anzahl angeht. Denn zuvor waren es bei Hudaybiyah 1400 und jetzt waren es 10.000 Menschen, die innerhalb von ungefähr 2 Jahren sich angesammelt haben. Dann, liebe Geschwister, ist folgendes Ereignis geschehen. Und zwar, nachdem manche offensichtlich mitbekommen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Mekka vorhat zu gehen, wollten sie sich vorbereiten. Oder besser genau gesagt, es geht um einen speziellen Sahabi namens Hatib ibn Abi Balta'a. Hatib ibn Abi Balta'a ist nicht nur ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern er ist ein Sahabi, der an der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Und ihr wisst, dass die einzige Schlacht, die, wenn an der jemand teilgenommen hat, man diese Person dementsprechend bezeichnet, ist die Schlacht von Badr. Deswegen sagt man zum Beispiel Uqba ibn Amr al-Badri oder Hatib ibn Abi Balta'a al-Badri. Das heißt, derjenige, der bei Badr teilgenommen hat. Bei keiner anderen Schlacht sagt man das. Warum? Weil die Schlacht von Badr war eine ganz besondere und es war die gewaltigste überhaupt. Hatib hat Folgendes gemacht. Er hat, als er erfahren hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Quraysh angreifen möchte, beziehungsweise Makkah erobern möchte, hat er einen Brief geschrieben an die Quraysh und hat ihnen mit diesem Brief mitteilen wollen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhat. Und das ist natürlich eine gewaltige Sache, denn das ist eine Art, wie eine Art Spionage, dass er sozusagen den Kriegsgrund oder das Vorhaben des Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten wollte. Und er hat dies einer älteren Frau mitgegeben und sie sollte diesen Brief bei dem Quraysh aushändigen. Aber in der Zwischenzeit hat Allah subhanahu wa ta'ala den Engel Jibril beauftragt, den Propheten sallallahu alaihi wasallam von dieser Begebenheit mitzuteilen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit vollstem Gottvertrauen Ali ibn Abi Talib, Al-Zubayr ibn Al-Awwam und Al-Miqdad ibn Al-Aswad, sie bei alle drei losgeschickt und ihnen gesagt, ihr werdet, wenn ihr jetzt losgeht, werdet ihr an einer bestimmten Stelle, nennt man Faqabsh Rawdatu Khach, das ist einfach der Name eines Gartens, heißt Khach, in einer Entfernung von 12 Meilen von Medina entfernt. Sie haben gesagt, geht los und ihr werdet an der Stelle so und so eine Frau antreffen, eine alte Frau, und sie hat einen Brief bei sich, in dem das und das drin steht. Und bringt bitte diesen Brief, oder haltet sie auf, beziehungsweise bringt den Brief zu mir. Sie gingen los, und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen gesagt hat, treffen sie diese Frau an. Und diese Frau hat natürlich zuerst einmal geleugnet, dass sie irgendetwas bei sich hat. Und sie haben ihr dann gedroht und ihr gesagt, wenn du uns den Brief nicht rausdrückst, und es muss die Wahrheit sein, Allah hat es ihnen mitgeteilt. Deswegen, wenn du den Brief nicht rausrückst, dann werden wir dich durchsuchen. Und die Frau hatte Ehre gehabt und sie wollte diese Sache nicht zulassen. Und wie es in einer Erzählung heißt, hat sie den Brief aus ihren Haaren herausgezogen und hat ihnen den Brief ausgehändigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als dann die Leute zurückkamen mit dem Brief, sagte er zu Hatib, Hatib, was ist das? Hatib, was ist das, was du da getan hast? Und er sagte, O Gesandter Allahs, sei nicht zu eilig in deinem Urteil. Ich war ein Verbündeter der Quraysh. Und ich gehörte nicht zu den Angesehensten unter den Quraysh. Und diejenigen, die mit dir sind, von denjenigen, die ausgewandert sind, sie haben Verwandte unter den Quraysh, die ihre Familien beschützen und ebenso ihr Vermögen. Und so wollte ich, da ich keinerlei Verwandtschaftsbeziehungen mit ihnen habe, so wollte ich ihnen diesen Gefallen tun, damit sie im Nachhinein auch meine Familie beschützen. Ich habe das aber nicht gemacht als Abfall vom Glauben und auch nicht als Zufriedenheit mit dem Unglauben, nachdem ich den Islam angenommen habe. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, was den da angeht, so hat er die Wahrheit gesprochen. Daraufhin sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, O Gesandter Allahs, erlaube mir, dass ich den Kopf dieses Heuchlers abschlage. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war bei der Schlacht von Badr dabei. Und woher weißt du, vielleicht hat Allah subhanahu wa ta'ala auf die Leute geschaut, die bei Badr mitgemacht haben und zu ihnen gesagt, macht was ihr wollt, denn ich habe euch bereits vergeben. Und daraufhin hat Allah azza wa jal die Aya herabgesandt aus Surat al-Mumtahina, die erste Aya, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ bis zum Ende. Und besetzt auf Deutsch bedeutet dieser Teil, O die ihr glaubt, nehmt nicht meinen Feind und euren Feind zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt. Aus dieser Begebenheit lernen wir den hohen Stellenwert derjenigen Sahaba, die bei der Schlacht von Badr mitgemacht haben. Denn man sieht an diesem Hadith, dass obwohl er ein Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten hat, was sehr große Konsequenzen haben kann, Das bedeutet trotzdem nicht, dass er für diese Tat büßen muss, denn er hat so viel Gutes bereits für den Islam getan, dass diese Sünde, die er hier begangen hat, sozusagen versunken ist in den, im Meer seiner guten Taten. Und deswegen lernen wir aus dieser Begebenheit, dass wir auch mit den Muslimen so umzugehen haben, dass wenn ein Muslim grundsätzlich bekannt ist dafür, dass ein guter Mensch ist und Gutes tut, und wenn von ihm mal etwas Schlechtes passiert, und was gibt es noch Schlimmeres als so etwas wie Hatib radiallahu anhu in diesem Fall gemacht hat, denn das hätte Leben kosten können, das hätte zumindest kosten können, dass man nicht befreit wäre, und Allah weiß, was sich daraus alles hätte an schlimmen Dingen ergeben können. Wie dem auch sei, trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm verziehen, obwohl diese Sünde gewaltig ist. Sonst hätte Umar nicht gesagt, lass mich seinen Kopf abschlagen, den Kopf dieses Heuchlers. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nein, er hat bei den Mitteln mitgemacht. Das ist sozusagen der Hinderungsgrund für diese Strafe gewesen. Und wir lernen, liebe Geschwister, aus diesem Hadith ebenfalls, dass die Tatsache, dass Hatib versucht hat, hier den nicht-muslimischen Quraysh einen Hinweis zu geben, der ihnen hilft gegen die Muslime, ist nicht unbedingt ein Grund dafür, dass man vom Glauben deswegen abfällt. Und also was war sein Beweggrund? Sein Beweggrund war ganz einfach. Er sagte, die anderen Muhajirun, das heißt die Ausgewanderten, die anderen Ausgewanderten, die aus Mekka nach Medina ausgewandert sind, sie, wenn Quraysh angegriffen würde, dann würden sie ihre Familien beschützen, weil es unter ihnen Verwandtschaftsbeziehungen gibt. Und man beschützt sich, auch wenn man teilweise einen anderen Glauben hat, aber wenn man untereinander verwandt ist, dann trotzdem gibt es, beschützt man sich aus Liebe aufgrund der Verwandtschaft. Und er sagte aber, zwischen meiner Familie in Mekka und den Qurayshiten gibt es keinerlei Verwandtschaftsbeziehungen. Und deswegen wollte ich ihnen diesen einen Gefallen tun, sodass, wenn die Quraysh angegriffen würden, würden sie meine Familie mit beschützen. Wie gesagt, er hat dieses Argument vorgebracht und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat ihn das, hat diese Entschuldigung, natürlich diese Entschuldigung an sich ist keine akzeptable Entschuldigung, sondern er hat ihm verziehen aufgrund seiner großen Errungenschaft, nämlich dass er bei der Schlacht von Badr mitgemacht hat. Und natürlich in dieser Begebenheit zeigt sich ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam, nämlich dass Allah azza wa jal ihm mitgeteilt hat, an welcher Stelle wer erscheinen wird und was er dabei haben wird und wer derjenige Sahabe ist, der diesen Brief geschickt hat und so weiter und so fort. Und das ist ein Beweis, dass man nicht für jede große Sünde vom Glauben abfällt, wie in diesem Fall von Hatib radiallahu ta'ala anhu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nach Mekka losgezogen, ohne dass man das wusste, hat Medina verlassen und wir befinden uns im 8. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das Ganze hat stattgefunden im Monat Ramadan. Und so sind die Sahaba radiallahu ta'ala mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fastend losgezogen. Und erst als sie bei einer Wasserquelle namens Kadid angekommen waren, die ungefähr 86 Kilometer entfernt war, hat er 86 Kilometer von Mekka entfernt war und ungefähr 301 Kilometer von Medina entfernt war, hat er erst sein Fasten gebrochen. Und daraus lernen wir auch diese Begebenheit, dass man, wenn man am Anfang des Tages fasten muss, weil man losgezogen ist, dann darf man unterwegs sein Fasten brechen, denn man ist dann nicht mehr sesshaft, Muqim oder Mustautin, sondern man ist dann in diesem Fall auf der Reise. Ja? Aber sie haben das sogar erst offensichtlich mehrere Tage später erst gemacht. Denn wenn Mekka ungefähr grob 400 Kilometer entfernt ist von Medina, nach dieser Zahl, die ich gerade vorgelesen habe, sind es 387 Kilometer, dann in diesem Fall bei einer 10-tägigen Reise sind es ungefähr 40 Kilometer pro Tag, also haben sie schon ungefähr 7 oder 8 Tage Reise hinter sich gehabt. Und daraus lernen wir, dass man auch, wenn man auf der Reise ist, fasten darf. Und sogar sagen die Gelehrten, dass wenn man auf der Reise fasten kann und das keinen Hinderungs- und das keinen Schaden mit sich bringt und einen nicht aufhält von der Sache, die man eigentlich auf der Reise machen wollte, dann ist es kein Problem, dass man fastet auf der Reise. Und so sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beides gemacht hat und somit ist beides auch in Ordnung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie auch als er nach, später nach Tabuk ging, hat auch hier bei der in Medina jemanden zurückgelassen, der verantwortlich ist, sozusagen den Propheten sallallahu alaihi wasallam als Führer und Regierender in Mekka ersetzt. Und das war aber Abu Ruhum, Kulthum ibn Hussein al-Ghifari, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, wann genau im Ramadan des 8. Jahres dieser Feldzug stattgefunden hat. Manche sagen am 13., manche andere sagen am 16. und wieder andere sagen am 17. und wieder andere sagen am 18. Also noch einmal, manche sagen, das war am 13. Ramadan, andere sagen es war am 16. Ramadan und wiederum andere sagen es war am 17. Ramadan und andere sagen, das war am 18. Ramadan. Und auch aus diesen Sachen lernen wir immer wieder, dass es keinen Sinn macht, dass man einen bestimmten Tag herauspickt und diesen zu einem Feiertag erklärt, wenn sogar wir Muslime selbst und uneinig sind darüber, wann dieser Tag überhaupt stattgefunden hat. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam und viele, viele andere Begebenheiten. Warum? Warum? Das ist ganz einfach, weil diese Sachen nicht wichtig sind. Wenn die Sachen wichtig gewesen wären, wenn das irgendetwas mit unserer Religion zu tun hätte, dass man diesen Tag irgendwie besonders feiert, dann die Sahaba radiallahu anhum hätten sich das aufs Beste gemerkt, genauso wie sie sich gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 9. Tag von Dhul-Hijjah in Arafah war und nicht am 8., nicht am 10. Ja? Und genauso wie sie sich gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am 10. von Muharram gefastet hat, weil da ist Sunnah ist, an diesem Tag zu fasten und so weiter und so fort. Das heißt, die wichtigen Sachen, die haben sie sich gemerkt und die Sachen, die unwichtig sind, die keine Rolle spielen, damit haben sie sich auch nicht viel beschäftigt. Dann, liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Leuten auf dem Weg war nach Mekka, sind auf dem Weg ihm bereits manche Führer, Oberhäupter der Götzendiener über den Weg gequert, in die Quere gekommen. Das heißt, sie haben ihn getroffen unterwegs. Und sie haben unterwegs schon den Islam angenommen. Das heißt, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam ankam. Es kann sein, dass das unter anderem Stammesführer waren, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorbeikam. Denn die Leute, die die Armee unterwegs sehen, sie wissen natürlich Bescheid, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam unterwegs ist. Wie dem auch sei, auch ein Verwandter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan ibn al-Harith, er ist ein Milchbruder des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beide wurden von der gleichen Mutter gestillt. Sowohl er als auch Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira, sie beide trafen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und nahmen den Islam an. Und das war eine besondere Sache, denn sie beide waren bekannt für ihre große und hartnäckige Feindseligkeit gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und subhanallah, hier sieht man, wie Allah azza wa jal das Herz eines gläubigen Menschen wendet, wann er will und wie er will und an welcher Stelle auch immer er will. Und Abu Sufyan ibn al-Harith, er hatte den Propheten sallallahu alaihi wasallam 20 Jahre lang ungefähr bekämpft in den verschiedenen Kämpfen, in verschiedenen Kriegen, bis Allah azza wa jal den Islam in sein Herz gesetzt hat. Und er hat den Islam auf gute Art und Weise ausgeführt und so gut sogar, dass er einer der wenigen war, die bei der Schlacht von Hunain mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam standhaft auf dem Schlachtfeld geblieben sind. Denn viele, die meisten sind geflohen, wie wir sehen werden in der kommenden Schlacht. Aber er war einer der wenigen, die standhaft geblieben sind, mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihm zufrieden sein. Unter anderem Abdullah ibn Ubay, ibn Abi Umayya, der auch feindselig war dem Islam gegenüber, er ist der Halbschwager des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Halbschwager deshalb, weil er ist der Halbbruder von Salama. Und Salama ist die eine Mutter der Gläubigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Und er ist sozusagen der Halbschwager des Propheten sallallahu alaihi wasallam, väterlicherseits. Er kam und traf den Propheten sallallahu alaihi wasallam an einer bestimmten Stelle zwischen Medina und Mekka, nahm den Islam an und übte den Islam auch auf schöne Art und Weise aus, und er war auch dann bei der Befreiung von Mekka dabei und ist später als Märtyrer gefallen, als die Muslime Taif umzingelten. Das kommt alles später, inshallah. Als die Muslime in einer Ortschaft ankamen namens Juhfa, kam Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und wollte Hijra machen. Also wollte auswandern. Er kam als Auswanderer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Geschichte wird erzählt allerdings ohne Isnad. Und deswegen sagen manche, also deswegen könnte man denken, dass er zu diesem Zeitpunkt den Islam angenommen hat. Aber er hatte schon, wie andere gelehrt gesagt haben, schon ein paar Jahre vorher den Islam angenommen, und zwar als Khaybar, die Stadt der Juden, dort in der Nähe von Medina, ein paar hundert Kilometer entfernt, als sie noch bevor die Muslime Khaybar erobert haben, hat Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu ta'ala anhu den Islam schon angenommen. Insofern hat er den Islam angenommen und ist erst viel später ausgewandert. Es gibt ein paar Überlieferungen, die allerdings unauthentisch sind, dass er schon vor der Schlacht von Badr, also vor dem zweiten Jahr, den Islam angenommen hat, aber, und manche sagen sogar vor der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber das ist ein bisschen unwahrscheinlich, denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Quraysh bekämpfte in der Schlacht von Badr, war er einer der Gefangenen, und er musste sich wie jeder andere auch aus dieser Gefangenschaft loskaufen. Und deswegen, wenn er Muslim gewesen wäre, hätte er wohl kaum sich loskaufen müssen. Wie dem auch sei, der Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, dieser Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit dem wir gerade sprechen, er war ein guter Spion für die Muslime, denn er hat immer den Muslimen die ganzen Nachrichten überbracht von den Leuten der Quraysh. Und so war er ein Genuss und eine Freude für die schwachen Muslime, die in Mekka zurückgeblieben sind. Und so wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer Bescheid, was die Leute von Quraysh gerade vorhaben. Unterwegs gibt es eine Stelle, die heißt Marru al-Dhahran. Und an dieser Stelle haben die Muslime dann ihr Lager aufgeschlagen. Und bis dorthin haben die Quraysh nichts von dem gemerkt, was die Muslime vorhatten. Abu Sufyan, das ist also schon in der Nähe jetzt von, sehr in der Nähe von Mekka. Ja. Abu Sufyan ibn Harb, der Führer von Mekka, und Hakim ibn Hizam, der später den Islam angenommen hat, und Budail ibn Warqa al-Khuza'i, diese drei Leute sind dann, sie waren wie Spione für die Quraysh und sind aus Mekka hinausgegangen, um zu schauen, was gibt es Neues. Was gibt es Neues? Hat irgendjemand irgendwelche Bewegungen bemerkt? Gibt es irgendwelche Leute, die sich auf den Weg nach Mekka machen? Und er traf dann Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, der, wie gesagt, schon den Islam angenommen hat. Diese drei Mushrikun, die drei Götzendiener, haben dann Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiallahu ta'ala anhu getroffen. Und sie haben sich dann unterhalten. Warum? Weil sie haben sich beraten, meine ich. Warum? Weil sie haben eine Armee von Weitem gesehen, und manche von ihnen dachten, das wäre Khuza'a. Khuza'a nochmal zur Erinnerung, das ist derjenige Stamm, der mit den Muslimen verbündet war und der angegriffen worden war am Anfang von den Banu Bakr, den Verbündeten der Quraysh. Das heißt sozusagen, der Auslöser des Ganzen war, dass die Verbündeten der Quraysh, die Verbündeten der Muslime angegriffen haben. Und sie haben jetzt gedacht, vielleicht sind das die Khuza'a, die sich jetzt rächen wollen bei den Quraysh, und deswegen wollen sie, bewegen sie sich in Richtung Mekka. Und das weist darauf hin, dass die Muslime es geschafft haben, bis zu diesem Zeitpunkt, dass niemand erfährt darüber, dass sie vorhaben, nach Mekka zu kommen. Aber als sie schon da waren, sie sind jetzt schon gleich da, hat Al-Abbas ihnen dann gesagt, nein, das sind nicht Khuza'a, sondern das sind die Muslime aus Mekka. Und sie haben ihn dann gefragt, was meinst du, Al-Abbas, was sollen wir tun? Das heißt, sollen wir uns wehren? Sollen wir die Armee zusammenrufen? Sollen wir uns ergeben? Was meinst du? Und er hat ihnen gesagt, ich schlage euch Folgendes vor, ihr beide kommt mit mir und wir gehen zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie gehen zu dem Ort, wo sie sich niedergelassen haben. Und sie waren damit einverstanden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann Abu Sufyan vorgeschlagen, den Islam anzunehmen. Und hat ihn zum Islam eingeladen. Und hat mit ihm schön, auf schöne Art und Weise gesprochen. Und Abu Sufyan war erst ein bisschen zurückhaltend. Und war sich seiner Sache nicht sicher. Und dann hat er zu Al-Abbas, zu seinem Onkel gesagt, nimm du ihn und kümmere dich um ihn, nimm ihn in dein Zelt und am nächsten Tag, am nächsten Morgen bring ihn nochmal zu mir. Das heißt, er sollte sich ein bisschen Zeit lassen und sehen, dass er den Islam soll ihn freiwillig annehmen. Es gibt keinen Zwang, den Islam anzunehmen. Und er sollte sich noch Gedanken darüber machen, ob das für ihn besser ist, den Islam anzunehmen oder als Verlierer dazustehen, wenn die Muslime die Quraysh besiegen. Denn manche Menschen, es gibt verschiedene Beweggründe, die einen zum Islam bringen. Am Endeffekt, am wichtigsten ist, dass er am Ende zum Islam kommt. Wie dem auch sei, und am nächsten Tag kam dann Abu Sufyan tatsächlich und hatte den Islam angenommen. Mit Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihm zufrieden, Abu Sufyan ibn Harb. Und Al-Abbas hat ihm nämlich zu verstehen gegeben, dass die Kraft der Muslime ungeheuerlich groß ist. Und er hat Folgendes gemacht, er hat dafür gesorgt, dass die Armee der Muslime an ihm vorbeilaufen soll. Und Abu Sufyan merkte dann, dass die Quraysh sich dieser Armee nicht gegenüberstellen kann. Die Quraysh werden diesen Krieg verlieren, wenn es dazu kommt. Und auch kamen dann, wie gesagt, der Prophet hatte die ganze Armee in Kompanien eingeteilt. Jede Kompanie hat ihren eigenen Führer und die Muhajirun und die Ansar, als sie dann kamen, war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam unter ihnen und er ging auch dort vorbei und Abu Sufyan beobachtete dies und daraufhin sagte Abu Sufyan zu dem Onkel, und zwar sagte zu Al-Abbas, Wallahi laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawm azima. Er sagt also, er spricht Al-Abbas ibn Abi Talib an und sagt zu ihm, das Reich deines Neffens ist gewaltig geworden. Und der Neffe von Al-Abbas ist, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam.